Die Luft muss auch sein, gell? Das hat der Spurgeon auch schon gesagt. Ne? Nächst der frischen Luft ist, oder nächst dem Heiligen Geist ist die frische Luft das Beste oder so ähnlich. Ja, vielen Dank für die Einladung heute. Wir freuen uns, dass wir hinkommen dürfen zu euch nach Künzelsau. Und als wir so reingefahren sind zur Stadt, haben wir gesagt, war doch eine schöne Zeit damals, gell? Wenn man so zurückguckt, ja, 92 sind wir gekommen, das sind jetzt über 30 Jahre her. Und 2003 in dem schrecklich heißen Sommer gegangen, da wo draußen alles kaputt war, hat es kein Grün mehr gegeben oder fast nicht mehr, gell? Das war der heiße Sommer. Ja, wir freuen uns auch, dass ihr laufend auch von außen immer wieder Input kriegt, auch über die Arbeit in Japan und sonst überhaupt Mission. Und das in letzter Zeit, so wie wir mitgekriegt haben, Andreas Groß hier war und auch Lothar Sommer. Mit denen sind wir irgendwo verbunden, auch wenn wir sie nicht so direkt jetzt kennen. Gell? Aber man betet für sie, man schreibt mit ihnen immer wieder und man ist doch verbunden, weil man selbst einmal draußen war in Japan. Und da kann man sich das alles viel besser vorstellen. Ich freue mich auch für alle bekannte Gesichter, die man hier sieht. Und wie bei uns auch, ihr werdet auch jeden Tag einen Tag älter. Man sieht die grauen Bärte und grauen Haare und so weiter. Aber noch mehr freut mich, dass man auch junge Gesichter sieht. Unbekannt, für uns Unbekannte. Das heißt, super, dass ihr da seid. Das bedeutet, es ist hier nicht irgendwo Matthäus am Letzten, auch wenn morgen der Markt ist, gell? Sondern der Herr hat sein Werk und er führt es weiter und es kommen immer wieder neue hinzu und das ist wunderbar. Freuen wir uns. Ja, heute ist ja ein Sonntag, wo wir nur noch 5 Wochen bis Ostern haben. Und ich habe mir überlegt, was wir heute Morgen bedenken sollen und habe mich einfach an das gehalten, was im Losungsbuch steht, Predigt für heute, wo also auch in der Kirche gepredigt wird. Und das ist ein Wort aus 4. Mose. 4. Mose schlagt man wahrscheinlich nicht jeden Tag auf, aber es ist trotzdem gut, wenn man daraus was hört. Und zwar, bekannte kurze Begebenheit wahrscheinlich, die ihr kennt, da heißt es in 4. Mose 21, Vers 4 bis 9, da brachen sie auf, das heißt das Volk Israel, von dem Berg Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete gegen Gott und gegen Mose. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Das ist so ein kleiner Ausschnitt aus der Wüstenwanderung, die das Volk Israel mitgemacht hat. 40 Jahre Wanderung in der Wüste. Das sind schon über 3000 Jahre her, als das Ganze war. Und sie waren ja nach langer Knechtschaft ausgezogen aus Ägypten, aber noch nicht angekommen im versprochenen Land. Es war noch diese Zwischenzeit, wo sie drin standen. Aber Gott hat alles bestens im Griff. Er hat sie versorgt in der Wüste mit dem Manna. Morgen für morgen konnten sie das sammeln und haben dann für den Tag genug gehabt. Am nächsten Morgen gab es wieder was. gab es Frisches. Und das Manna, das muss ja gut geschmeckt haben. Ich stelle mir das vor wie Brötle mit Honig drauf. So etwa der Beschreibung nach, gell? Und sie haben dann erlebt, wie Gott für sie sorgt. Er hat ihnen nicht nur Brot gegeben, er hat auch Fleisch geschenkt. Da kamen die Wachteln daher, wo die Leute sich überhaupt nicht vorstellen könnten, wie Gott verspricht, uns Fleisch zu geben. Wo soll man die vielen Schafe und Rinder hernehmen? Oder gibt es vielleicht so viele Fische im Meer? Und wie sollen die hier in die Wüste kommen? Und dann hat Gott es geschickt, dass Wachteln kamen. Und sie haben so genug gehabt, dass sie Wunder, wie lange die gedörrt und dann auch gegessen haben. Gott hat aber auch fürs Trinken gesorgt. Also nicht für Luxus, sondern fürs Normale, für Wasser. Und zwar hat er ihnen das aus dem Felsen gegeben. Mose muss den Felsen schlagen. Sie haben getrunken. Er hat für sie gesorgt. Und trotzdem, ihr Argwohn gegen Gott kam immer wieder neu durch. Sie haben gemurrt, nicht nur einmal. Und sie haben Vorwürfe gemacht. Mose natürlich, denn der stand ihnen am nächsten. Aber das galt auch Gott. Mose, du und der Führer, du als Führer und Gott, ihr seid schuld daran, dass es uns so dreckig geht. Wie oft hat sich das wiederholt, dass sie gejammert haben und gesagt haben, warum hast du uns aus Ägypten rausgeführt? Es wäre 100-mal besser gewesen, wir wären dort geblieben. Hier in dieser Wüste müssen wir sterben. Sieht doch jeder, da ist doch nichts. Gell? Und trotzdem jeden Morgen Manna gesammelt. So blind können wir sein. Gott wollte sie in die Freiheit führen. Und er hat gewusst, was er tut. Aber sie haben das ganze Unternehmen als Weg in den Untergang gewertet. Wozu das alles? Kann man Gott überhaupt vertrauen? Ist auf ihn Verlass? Wer weiß, wo unser Weg noch endet? Und ihr Misstrauen gegenüber Gott, das hat letztendlich nur zu Undankbarkeit und Unzufriedenheit geführt. Wir kennen das ja auch, Dankbarkeit und Zufriedenheit hängen zusammen. Ne? Der Dankbare ist auch der Zufriedene. Nicht unbedingt der Zufriedene ist auch der Dankbare, aber der Dankbare ist der Zufriedene. Und Undankbarkeit und Unzufriedenheit hängt genauso zusammen. Gott hat ihnen so viele gute Gaben geschenkt und es kam ihnen wie Ekel vor. Manna, diese langweilige, diese Speise, diese magere Speise, uns ekelt's. Wir haben die Schnauze voll, wir haben genug. Aber wenn wir noch am Kauen sind und genug zum Essen haben, reicht's uns. Wir wollen es nicht mehr. Sie bäumten sich auf gegen Gott und gegen seine Gaben. Das kennen wir irgendwo her, gell? Wer sich gegen Gott in Stellung bringt, der sieht auch bald nicht mehr all das Gute um ihn herum, was Gott ihm geschenkt hat oder ihr geschenkt hat. Ne? Gottes Ehre wurde hier verletzt, sie wurde geschmäht. Und die Frage ist, ließ sich Gottes gefallen? Wie wird es uns da gehen? Gott hat reagiert. Er schickte feurige Flammen unter das Volk. Die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Gott schickt feurige Flammen, giftige Flammen, Schlangen. Ja, und vielleicht waren die so giftig, dass man sich vorgekommen ist, wie wenn man jetzt die Hand ins Feuer gelegt hätte. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall muss es etwas Grausames gewesen sein. Eine todbringende Strafe. Woher kamen die Schlangen? Die waren dort in der Wüste. Und Gott hat sie gebraucht. Und Gott kann jederzeit Tiere für seine Zwecke einsetzen. Das zeigt uns das Wort Gottes immer wieder. Am bekanntesten ist wahrscheinlich der Jona, wo Gott den Wal beauftragt hat, zur rechten Zeit an dem Ort zu sein, wo ihn haben will. Und dann hat er den Jona verschluckt und am dritten Tag wieder ausgespähen. Und dann hat er der Jona nochmal das Gleiche von vorne machen müssen. Die gleiche Runde nochmal drehen. Er war dort angelangt, wo er eigentlich am Anfang auch stand. Und beim zweiten Mal, da war er dann Gott gehorsam und ging nach Ninive. Ein weiteres Tier, das uns bekannt ist, ist die Eselin von Bileam, die gesprochen hat. Kennt ihr die Geschichte? Wahrscheinlich. Ansonsten würde ich es empfehlen, lest sie mal wieder. Sie steht von unserem Text aus gesehen im nächsten Kapitel, 4. Mose 22, wo die Eselin gesprochen hat. Wo der Bileam selber nicht durchgeblickt hat, dass Gott zu ihm redet und plötzlich lässt Gott die Eselin sprechen. Oder ich denke an ein anderes Tier. Passionsgeschichte. Der Hahn, der Gockel beim Petrus. Ne? Ja. Bevor er dreimal oder zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen, sagt Jesus zum Petrus. Und wenn man das so sieht und betrachtet, wie Gott Tiere gebrauchen kann und gebraucht, dann fällt es auf, dass die ihm oftmals viel besser gehorchen, als Menschen das oft tun. Mit Tieren hat er weniger Probleme. Die geben keine Widersprüche. Interessant. Also, die feurigen Schlangen kamen und viele wurden gebissen und sie starben. Nicht alle, aber viele. Warum? Es ist doch klar, die Wanderung war zu schrecklich, war zu strapaziös. Oder die Hitze oder der Durst, alles spielte zusammen. Nee, das war es nicht. Sondern es war die Sünde. Es war die Sünde. Sie haben gesagt, wir haben gesündigt, dass wir gegen dich, Mose, und gegen Gott aufbegehrt haben. Gott hat sie gewissermaßen heimgesucht. Wir kennen das Wort ja, Heimsuchung. Gott sucht uns, er geht uns nach, um uns wieder heim zu sich zu bringen, da wo wir eigentlich hingehören. Heimsuchung. Sie bewirkte in ihnen, dass sie ihre Sünde erkannten, dass sie gemerkt haben, wir liegen schief. Die Sünde, das ist ja eigentlich der Ungehorsam gegen Gott, brachte ihnen den Tod. Das haben sie sehr schnell begriffen. Aber mir scheint, heute hätten dies viele Menschen vergessen. Wenn es irgendwo eine Katastrophe gibt, Unglück, dann ist man schnell dabei, warum zu fragen. Und dann, wenn Gott da wäre, wenn es einen Gott gäbe, dann müsste der doch jetzt reinhauen. Dann müsste der doch jetzt die Situation verändern. Dann müsste er doch jetzt den Krieg beenden und den Hunger abschaffen und sonst noch was. Ne? So sprechen nicht wenige. Aber viele sündigen weiter, obwohl Gottes Gericht deutlich zu sehen ist. Das hat mich wirklich bewegt, als ich das ganz hinten in der Offenbarung im letzten Buch der Bibel gelesen habe. Das steht in Kapitel 9, Offenbarung 9, Vers 20f. Da geht es um die Posaunengerichte, wo es dann heißt, und die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, taten doch nicht Buße für die Werke ihrer Hände, dass sie nicht mehr anbeteten die bösen Geister und die goldenen, silbernen, ehernen, steinernen und hölzernen Götzen, welche weder sehen, noch hören, noch wandeln können. Und taten auch nicht Buße für ihre Morde, Zauberei, Unzucht und Dieberei. Wenn man das so liest, das Buch der Offenbarung, dann denkt man, wie ist das möglich? Dass Gott so reinschlagen kann, seine Gerichte bringt und die Leute tun trotzdem nicht Buße, kehren trotzdem nicht um zu ihm. Aber wenn wir heute um uns herum sehen, was da alles so abgeht, dann hat man den Eindruck, das ist gar nicht so erfunden. Das ist tatsächlich so wie heute. Man kann unter der strahlenden Liebe Gottes leben. Man kann Tag für Tag von ihm unterhalten werden und trotzdem sich nicht um ihn kümmern, nicht nach ihm fragen. Das Volk wollte die Befreiung vom Gericht. Deswegen sagen sie zu Mose, wir haben gesündigt. Das haben sie eingesehen. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Wende dich an Gott und er soll uns von dieser Last jetzt befreien. Das Volk wollte die Befreiung vom Gericht. Und Mose betet für sie, so wie sie es sich vorstellen und wünschen, für dieses halsstarrige Volk. Das hat er oft schon vorher auch schon so getan, dass er für sie vor Gott eingetreten ist. Und was passiert jetzt? Die Schlangen verschwinden nicht. Die werden nicht einfach weggepustet. Gott nimmt sie nicht einfach weg. Obwohl die das gern gesehen hätten. Plötzlich keine Schlangen mehr, keine Gefahr mehr um uns herum. Jetzt ist Sicherheit da. Ist gut, gell? Wir als Deutsche, für uns ist Sicherheit sehr groß geschrieben. Das wissen wir ja, die vielen Versicherungen, alles, was uns sonst im Leben absichern soll, gegen alle Unbilden und Katastrophen. Wir hätten es gern, dass plötzlich die Schlangen weg sind. Sie sagen, bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und auf uns heute übertragen, können wir uns durchaus vorstellen, zu sagen, bitte Herr, nimm doch die Probleme jetzt weg aus meinem Leben. Herr, bitte nimm mir die Last weg, unter der ich schier zusammenbreche. Nimm sie von meinem Rücken. Oder wir würden sagen, bitte Herr, mach mich doch wieder froh. Mach mein Leben leicht. Das wäre doch super. Und da ist mir eingefallen, was der Psalm 23 sagt. Vorher haben wir es auch gesehen und gehört in einem der Lieder. Da steht Psalm 23, den ihr sicher alle auswendig kennt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ist doch super, gell? Mir wird nichts mangeln. Mir wird nichts fehlen. Der Herr ist mein Hirte. Wenn er mein Hirte ist, dann wird mir nichts fehlen. Die Frage, geht dann alles glatt und reibungslos? Habe ich dann nur Friede, Freude, Eierkuchen? Geht dann alles nur von auf den Höhen entlang, von einer Höhe zur anderen? Und wenn man dann weiterliest, dann sagt der Vers oder der Psalm 23, und ob ich schon wanderte im finstern Tal. Man denkt, hoppla, das ist die Kehrseite. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal. Das gibt es also auch, finstere Täler. Das ist die Wirklichkeit. Das hat auch der David erlebt. Und vielleicht manche von uns, wenn nicht sogar die überwiegende Mehrzahl von uns, hat es vielleicht auch schon erlebt. Finstere Täler, wo man wirklich die Hand nicht mehr vor den Augen sehen kann, wo man keine drei Schritte voraussehen kann, wo man denkt, was kommt jetzt? Es ist alles aus. Wie soll es weitergehen? Ich sehe keinen Ausweg. Ich sehe keinen Sinn in dem Ganzen. Ich weiß nicht, zu welchem Ziel das führen wird. Aber wie geht es dann weiter? Dann sagt er, ich fürchte kein Unglück. Oh ja, das ist mal was. Ja? Im finstern Tal zu laufen, überhaupt nichts zu sehen und trotzdem nichts zu fürchten. Woran liegt es? Ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bist bei mir und zwar gerade auch im finstern Tal. Wenn es uns gut geht, dann können wir den Herrn loben und können sagen, das ist wunderbar, Gott ist super. Ne? Aber im finstern Tal dran festzuhalten, ich sehe ihn nicht, ich spüre ihn nicht, ich weiß gar nicht, wie es weitergehen soll, aber trotzdem, er hält mich fest. Er ist ganz dicht bei mir. Du bist bei mir. Das ist doch eigentlich das, was uns hält. Der Paulus hat ja auch die Erfahrung gemacht. Und die Verse sind euch sicher bekannt, wo er da schreibt im 2. Korinther, Kapitel 12, wie es ihm so gegangen ist. Damit ich mich nicht der hohen Offenbarungen überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Ein Pfahl ins Fleisch, damit ich nicht hochmütig werde, sagt er. Was das war, wissen wir nicht. Irgendein Augenleiden wird manchmal vermutet. Es könnte aber auch ein anderer Schmerz gewesen sein. Aber was hat Paulus gemacht? Ich habe dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir wiche. Dieser Satansengel. Diese Schmerzen. Diese Pein. Und er, der Herr, hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Er hat gemerkt, es ist nicht immer das, dass ich toll dastehe und dass alles flutscht und dass ich denke, so kann es jeden Tag weitergehen. Sondern wenn alles querläuft. Und was ist dann? Dann sagt der Herr, lass dir genug sein an meiner Gnade. An dem, dass ich für dich da bin, dass ich dich annehme, dass ich deine Sorgen kenne und das, was dich gerade bewegt. Ja, so hat Gott also die Schlangen nicht einfach weggenommen. Aber er macht was anderes. Er sagt zu Mose, mach dir eine eherne, eine kupferne Schlange und richte sie auf einen Pfahl auf, sozusagen. Und wer jetzt gebissen ist und auf diese Schlange sieht, der soll leben. Das war ganz einfach, oder? Ein Blick und sie durften leben. Und jeder, der auf diese Schlange geschaut hat, nachdem er den Schlangenbiss empfangen hat und auf diese eherne Schlange, auf diese erhöhte Schlange geschaut hat, der hat damit gezeigt, ich vertraue Gott. Ich glaube seinen Worten. Ich verlasse mich darauf, dass das meine Hilfe, meine Rettung ist. 1200 Jahre vielleicht später war es, da hat Jesus in einer Nacht ein Gespräch geführt mit einem hohen jüdischen Schriftgelehrten, mit Nikodemus. Den kennen wir aus Johannes Kapitel 3. Und er erklärt, dass diese Schlange, diese eherne Schlange, auf etwas hinweist, was eigentlich jetzt aktuell ist. So wie die Schlange erhöht wurde, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, sagt Jesus zu Nikodemus. Und die Israeliten, die mussten die eherne Schlange ansehen, damit sie am Leben bleiben. Ansehen, mehr nicht. Wir haben eigentlich genau das Gleiche. Auf Jesus schauen, auf Jesus sehen, der für uns dort am Kreuz erhöht wurde. Vor langer Zeit, der gestorben ist. Aber das gilt noch bis heute und das gilt für uns alle, für jeden Einzelnen. Wohlgemerkt, er hat nichts Brutales verlangt, Gott. Niemand brauchte sich in seinen Schmerzen dorthin schleppen zu dieser ehernen Schlange und vielleicht versuchen, sie zu berühren. Hätte ja sowieso nicht geklappt. Die Leute kamen ja nicht mehr hoch und die Schlange, die hing so weit oben, dass sie aus weiter Entfernung schon zu sehen war. Es wurden auch keine religiösen Übungen verlangt, keine Gesänge oder Gebete gefordert. Erst wenn ihr so und so viel mal den Rosenkranz gebetet habt, dann hilft es euch. Keine Opfer, keine Kerzen mussten angezündet werden, keine Anstrengungen hat Gott erwartet, sondern nur, wer auf diese erhöhte Schlange sieht, der wird leben. Nur hinschauen. Wir denken, das kann doch eigentlich jeder. Aber wer gemeint hat, so wie wir es vor vielen Jahren in einer Kinderkassette gehört haben, in der Geschichte, sagt einer, das ist mir zu billig. Das ist mir zu primitiv. Wer das so gedacht hat, Der hat die Folgen getragen. Der musste sterben. Jeder Einzelne war aufgerufen, nur seinen Blick dorthin zu richten. Und wenn er nicht mehr krabbeln konnte, aber er konnte noch die Augen öffnen, dann hat er das gesehen, dieses Symbol, das jetzt dort errichtet wurde. Kein anderer konnte für ihn diesen Blick übernehmen. Kein Verwandter, kein Nachbar, kein sonst jemand konnte diesen stellvertretenden Blick für ihn ausführen. Und genauso ist es bis heute. Jesus sagt nicht, wenn deine Großmutter fromm war und dein Vater war Bezirksleiter, dann reicht es, sondern jeder Einzelne ist herausgefordert, zu Jesus Ja zu sagen. Jeder persönlich. Das ist doch einfach. In diesem ganzen Geschehen damals in der Wüste, da sehen wir im Grunde genommen die große Liebe Gottes. Er wollte nicht den Untergang des Volkes, sondern dass sie leben. Und er will nicht unseren Untergang. Er möchte, dass wir wirklich leben können. Und nur der Glaube ist gefordert. Der Glaube, das Vertrauen auf den Gekreuzigten. Unsere eigenen Vorstellungen sind nichts nütz, geradezu hinderlich und wertlos. Wenn wir nach dem tun, wie wir es uns vorstellen. Ihr kennt ja die Geschichte von dem syrischen Feldhauptmann Naaman, 2. Könige 5. Der aussätzig war und Heilung wollte. Und dann kommt er nach Israel, kommt zum Propheten Elisa und hat so seine Erwartungen. Und der Prophet Elisa, der schickt seinen Diener raus und lässt ihm sagen, geh hin und tauch dich 7-mal im Jordan unter. Dann ist okay, dann wirst du gesund. Und der Naaman denkt, hast du was Verrücktes? Das kann doch nicht sein. Bin ich extra so weit gekommen? 7-mal im Wasser untertauchen. Wir haben viel besseres Wasser in Syrien als die hier im Jordan. Was soll der Quatsch? Und dann haben ihn seine Diener überredet und gesagt, versuch's doch. Es kostet doch nichts. Jetzt sind wir extra so weit gekommen. Und er ist zornig geworden und hat gesagt, ich meinte, er, der Prophet, der soll jetzt selber rauskommen, soll sich vor mich hinstellen, und dann Richtung dem Heiligtum in Jerusalem sozusagen ein Gebet sprechen und unter feierlichem Tun soll er mich von diesem Aussatz heilen. Das hat er nicht gemacht, er ist nicht mal selber rausgekommen, der Prophet. Und der Naaman hat gedacht, meine Güte, ich als hochgestellter Autorität, als Mann, ich werde hier so missachtet. Und als er dann reinstieg in den Jordan, der hat nicht gesagt, oh, ist das dreckig, ist das kalt, sondern er ist rein und 7-mal sich untergetaucht. Und siehe da, dann wurde er heil. Der Aussatz war weg. Das heißt doch, unsere menschliche Mühe, egal wie sie aussieht, die bringt nichts. Rettung ist ein pures Geschenk. Das kann man anders ausdrücken mit dem Wort Gnade. Gnade, was du nicht bezahlen kannst, wo du auch nichts zahlen musst, sondern du kriegst geschenkt. Du musst nur zugeben, so sieht es aus, den Blick auf Jesus und zugeben, ich schaff's nicht, ich kann es nicht. Herr, ich bin ein Sünder, erbarm dich über mich. Aber wer will sich denn schon was schenken lassen? Gell? Das kennen wir doch. Schenken, da überlegt man gleich, was hat es jetzt gekostet, wie viel musst du jetzt zurückgeben? Gell? Das fällt uns schwer. Wirklich zu sagen, danke. Und da sind uns Kinder ein riesengroßes Vorbild. Ne? Die nehmen, was sie kriegen. Denen kannst du geben, was, egal was. Die sagen immer, ne, die sagen wahrscheinlich nicht danke, das muss man ihnen erst beibringen. Aber die nehmen es an und freuen sich wie ein Schneekönig. Gell? So soll das eigentlich auch bei uns sein. Ich frage mich nur, mit welchem Alter verschwindet das? Erst wenn man konfirmand ist oder wenn man verheiratet ist oder später oder vielleicht schon früher? Man muss doch etwas leisten, man muss doch etwas tun. Man kann doch nicht einfach sagen, glaub an Jesus, schau auf ihn, das ist es. Doch, sagt Gott, so einfach. Wir brauchen auch kein Kreuzchen aus Silber um den Hals hängen, so wie es manche tun. Sondern uns rettet der Glaube an den, der gekreuzigt wurde, damals außerhalb von Jerusalem. In keinem anderen ist das Heil. Und wenn man so das Kreuz so oberflächlich sieht, vielleicht als Zeichen unserer christlichen Kultur, man hat es vielleicht irgendwo in den Schulhäusern, in den Schulzimmern oder sonst wo, Klassenzimmern hängen oder sonst wo, im Herrgottswinkel, gell? Ja, dann erinnert uns das ein Stück weit auch ans Volk Israel. Ich frage mich, wie ist es weitergegangen mit dieser ehernen Schlange? Was haben sie damit gemacht? Weiß das jemand? Die haben sie weiter mit sich rumgetragen. Und zwar haben sie nicht gesagt, nachdem die 40 Jahre Wüstenwanderung rum waren, oh ja, das brauchen wir jetzt nicht mehr, jetzt verschrotten wir es. Sondern sie haben das weiter verehrt. Etwa 500 Jahre lang. Sie haben das missbraucht wie ein Götzenbild. Und haben dieser ehernen Schlange sogar Räucheropfer gebracht. Und wisst ihr, wie es dann weiterging? Da war einer da, ein König, der hat das ganze Ding zerstört. Ich mache euch Mut, das selber zu lesen. Daheim, 2. Könige 18. 2. Könige 18, da ist vom König Hiskia die Rede. Er war 25 Jahre alt, als er König wurde und regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater David. Er entfernte die Höhen und zerbrach die Steinmale und hieb das Bild der Aschera um und zerschlug die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte. Denn bis zu dieser Zeit hatte ihr Israel geräuchert und man nannte sie Nehushtan. Ja, nach 500 Jahren zerstörte er sie. So kann man etwas, was richtig und gut war, in bloßer Tradition weiterhin verehren. Und bleibt dann eigentlich, obwohl man das Feuer bewahren sollte, bei der Asche sitzen. Und der Hiskia hat sie zerstört. Sie haben sie viel zu lange wie ein Amulett gewissermaßen gebraucht. Wenn wir das vor uns hertragen, dann ist alles gut, so etwa. Aber die Herzensverbindung zu Gott, die hat wohl gefehlt. Im Lauf dieser etwa 500 Jahre haben die später kamen, wahrscheinlich sich nicht mehr an das erinnern können, was der eigentliche Grund war für die Herstellung dieser ehernen Schlange. Aus der Arznei wurde ein Abgott. Die Gabe hat den Geber verdunkelt. Und man hielt dann an dieser Schlange fest, anstatt sich auf Gott auszurichten. Jesus hat gesagt, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. An Jesus entscheidet sich unser Heil und Unheil. Da entscheidet sich Leben und Tod für jeden Einzelnen. Wer an Jesus glaubt, wird selig und er findet in ihm das wahre Leben. Aber es ist der entscheidende Blick. Viele Dinge wollen unsere Konzentration. Und das, was wir anschauen, das gewinnt Macht über uns. Der Hebräerbrief sagt in Kapitel 12, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Auf ihn sehen, dann wird es so sein wie hier. Er sah die eherne Schlange an und blieb leben. So möchte ich behaupten, wer Jesus ansieht und sich auf ihn ausrichtet und ihm vertraut und ihn als seinen Herrn annimmt, an ihn glaubt, der wird leben in Ewigkeit. Amen.